Ich darf euch in ein Thema reinnehmen, das mich total freut. Der Psalm 23 ist so ein Psalm, der mich und ich glaube viele von euch schon ein Leben lang begleiten. Viele von euch haben den in der Grundschule auswendig gelernt, spätestens beim Konfirmationsunterricht. Und meine Erfahrung mit dem Psalm 23 ist, dass es was ist, was ein Leben prägen kann. Ich habe ein besonderes Erlebnis gehabt als Jugendlicher, hat mich damals der Pastor aus Weinstadt mitgenommen. Der hat einmal im Monat in Schneid im Alexanderstift in auf einer Demenzstation einen Gottesdienst gestaltet. Und da kamen Leute rein, die haben gesabbert, die wussten nicht mehr ihren Namen, die wussten nicht mehr, wo sie sind und wer sie sind, aber sie konnten alle vier Strophen, große Gott, wir loben dich, auswendig. Und wenn du Psalm 23 gebetet hast, hat die ganze Gruppe mitgebetet. Da war was so tief, Worte so tief in ihrem Herzen verankert, dass selbst die Demenz nicht dagegen angekommen ist. Dass selbst da irgendwas in ihnen war, was sie geprägt hat, was sie durchgetragen hat. Und ich habe mir damals gesagt, so als 18-, 19-Jähriger, ich möchte es auch haben. Ich möchte es auch haben, dass ganz am Ende meines Lebens es Bibelworte sind, die in meinem Leben Bestand haben, die so viel geprägt haben, dass selbst wenn mein Gehirn anfängt, vernebelt zu werden und dement zu werden, falls es kommen sollte, dass diese Bibelworte irgendwo in meinem Herzen drin sind und da noch eine Tiefe und einen Halt für mich entwickeln, der einfach übernatürlich ist, wie ich finde. Deshalb freue ich mich auf den Psalm 23. Und wir werden heute bloß die ersten 5 Worte anschauen, ganz am Ende der Predigt. Und da davor müsst ihr euch ein bisschen Bibelauslegung, Theologie anhören, weil ich will heute so ein bisschen die Grundlage legen dafür, dass wir nachher diese Worte besser verstehen können, dass wir wissen, in was für eine Zeit hat es reingesprochen, was hat es bewegt in der Zeit, was war auch die Schönheit von diesen Versen in dem Moment, wo sie geschrieben wurden, mit was beschäftigen wir uns überhaupt, was für eine Gattung von Liedern, von Gebeten, mit was sind wir da überhaupt unterwegs. Und deshalb, ich hoffe, ihr schafft es trotz der Hitze und der Temperatur, da aufmerksam zuzuhören. Ein bisschen heute so das Umfeld, eine Einführung im Psalme überhaupt und später auch konkreter auf dem Psalm 23. Wo kommt der her? Wo wurde der geschrieben? Was sagen seine Worte denn überhaupt aus? Uns begleitet diese Serie jetzt über 8 Wochen, über die ganzen Sommerferien, werden wir uns diesen Psalm 23 Halbsatz für Halbsatz angucken. Und ich glaube zutiefst, dass es was verändern darf in unseren Herzen, dass es was ändern darf in uns, dass unser Verständnis über Jesus, über Gott, über das, wo wir sind, wie er uns durch unser Leben leitet und führt, wie er mit uns durch Krisen geht, aber auch uns, was für ein toller Versorger er ist, was für ein Kümmerer er ist, was für ein guter Hirte er ist, dass das was auslösen darf in unserem Leben, was uns Kraft gibt für unser Leben und Veränderung gibt in unser Leben hinein. Wir kommen in die Einführung. Das alte Wort Psalme heißt eigentlich ein Lied, das von einem Saiteninstrument begleitet wird. Und dieses Wort Psalme, das wir heute benutzen, wurde eigentlich erst mit der griechischen und lateinischen Übersetzung der Bibel eingeführt. Da hieß es nachher Psalter, also ein Liederbuch für Saiteninstrumente. Das, was davor im jüdischen Kontext war, war es ein Buch der Preisungen. Und das zeigt auch ein bisschen so den Übergang der Psalme. Psalme waren am Anfang Gebete, die aufgeschrieben wurden. Und über die Zeit kam es, dass diese Psalmen gesammelt wurden und immer mehr vertont wurden. Immer mehr gab es solche Anweisungen, die bis heute in die Psalme überliefert sind. Unsere Bibel, also wenn ihr in eine Lutherbibel reinlest, da hat ja jedes Kapitel irgendwie eine Überschrift, die wurden von Luther hinzugefügt. Was wir in den Psalmen lesen, sind Überschriften, die Psalme selber hatten. Also so eine Anweisung von David zu singen nach der Weise von dem und dem Lied. Das sind Anweisungen, die uns schon seit 2000, 3000 Jahren teilweise überliefert wurden, wo aus einem Gebet, einem gesprochenen Gebet, nach und nach vertonte Lieder wurden, die in der jüdischen Liturgie einen Platz hatten, wo die gesprochen und wo die gebetet wurden. Wir sehen, dass diese Psalme in 5 Bücher aufgeteilt sind. Und das hat eine Besonderheit für sich. Das sind 5 Bücher, die immer mit dem gleichen Vers enden. Also ihr könnt es mal nachschauen, wenn er Ende Psalm 41, Ende Psalm 72, Ende Psalm 89 und so weiter guckt. Die enden immer mit einem gleichen Textlaut. Die enden immer damit, dass da jemand betet, gepriesen sei der Herr, Amen, nochmals sage ich Amen. Und das zeigt so ein bisschen diese Aufteilung in diese 5 Bücher. Und in dem Tanach, in der Auslegung der Schriften, der jüdischen Schriften, steht ein so ein berühmter Satz drin. Er sagt, Mose hat uns diese 5 Bücher des Gesetzes überbracht, die Tora. David hat uns die 5 Bücher der Psalmen gebracht. Und man geht davon aus, dass diese 150 Psalme, die irgendwann kanonisiert wurden, die zusammengefasst wurden und beschlossen wurden, das sind die Psalme, die wir im Gottesdienst benutzen wollen, dass die parallel zu den Gesetzestexten, die in der Synagoge in 3 Jahresrhythmen gelesen wurden, auch gelesen wurde. Also wenn man das hochrechnet, 3 Jahre, da gibt es dann noch Feiertage dazwischen, man kommt so auf 148 bis 150 Sabbate oder Synagogenfeiern. Und da war wahrscheinlich so, dass man die 5 Bücher Mose in 3 Jahren einmal durchgelesen hat, das weiß man ziemlich sicher. Und man weiß auch aus Berichten, dass zu jedem Text aus dem Buch Mose immer ein jeweiliger Psalm mitgelesen wurde. Und was es für uns nachher wichtig macht in der Auslegung und im Verständnis von dem Psalm ist, dass es verschiedene Psalme gibt, die einen verschiedenen Sitz in dieser Liturgie hatten. Es gab Psalme, die wurden gelesen zum Beispiel zu einem Festmahl, zu dem Dankesmahl. Es gab Psalme, die wurden gelesen in Erinnerung an Ägypten, an die Zeit von Exil und Zeit von Verfolgung. Es gab Klagepsalme, die in Zeiten gelesen wurden, wo Menschen sich von ihren Verwandten, die in dem Jahr gestorben sind, verabschiedet haben. Und so können wir auch ein bisschen ein Verständnis dafür bekommen, wo kommen diese Psalmen her und was wollen sie uns sagen. Diese Psalmen, die tun sich auf ganz viele Autoren aufteilen. Den berühmtesten Autor, von dem lesen wir auch nachher in Psalm 23, ist David. 73 Psalme. Das Spannende ist, man hat mittlerweile, ich weiß nicht, ob euch das Thema Qumran was sagt. Da wurden so in einem Gebiet, wo es eigentlich bloß Nomaden und Hirten gibt, wurden Höhlen ausgegraben, wo man ganz viele alte alttestamentliche Texte gefunden hat. Und es gab einen alttestamentlichen Text, wo über David so ein Loblied gesungen wurde. Und in diesem Loblied über David wird gesagt, dass David 4085 Psalme geschrieben hat in seinem Leben. Das heißt, die 73, die wir hier überliefert haben, sind bloß ein ganz kleiner Part von dem, was dieser Mann an lyrischer Prosa-Leistung mal rausgehauen hat. Asaph, das war ein Priester, der in der Nachexilzeit war. Also David war so um 1960, geht man davon aus, vor Christus ist David gestorben. Dann gab es ja diese ganze Exilzeit, Israel in Babylon, der Tempel zerstört, alles kaputt, niemand mehr dort. Und dann gab es ja diese Zeit, wo Nehemia und Esra wieder zurück sind, so um 400, 500 vor Christus, wo die zurückgezogen sind ins Land, wieder angefangen haben, in Jerusalem die Mauer aufzubauen, den Tempel wieder zu eröffnen. Und in der Zeit gab es den Asaph, der einer der hohen Priester war, der auch ganz viele Psalme dann vertont hat, aber auch Psalme selber geschrieben hat. Und dieser Mann hat, von dem ist die nächstgrößere Zahl mit 12. Dann gibt es die sogenannten Korach-Söhne. Man geht davon aus, dass es so eine Art Tempelchor war, die auch nochmal ein paar geschrieben haben. Und so geht es runter bis zu, dass wir einen Psalm von Mose überliefert haben und so weiter. In einem Zeitraum von 500 Jahren wurden diese Psalme gesammelt. Die ersten vollständigen Sammlungen, wo der ganze Psalm in diesen 150 Psalmen zusammengeschrieben wurde, diese 5 Bücher, waren so um 200 bis 190 vor Christus. Wir haben noch ganz viele andere Psalme in der Bibel. Ich weiß nicht, wie viele euch einfallen, wie viele Psalme oder Loblieder euch einfallen, wenn ihr so drüber nachdenkt. Das fängt an mit der Miriam am Schilfmeer. Das geht weiter über den Mose, der ein Loblied auf Gott singt. Es geht an die Hanna am Tempel, als sie Jesus zum ersten Mal sieht, die dann ein Loblied singt. An die Maria, die ein Danklied singt, als das Kind in ihrem Bauch hüpft. Es gibt die 3 Jünglinge im Feuerofen bei Daniel, die da bewahrt werden und ein Psalmlied singen. Es gibt den David, der, als er hört, dass Saul gestorben ist, zu so einem Klagepsalm ansetzt. Und so gibt es uns an mehreren Stellen in der Bibel, zum Beispiel in der Chronik oder was weiß ich, im Mose oder in den Evangelium, gibt es wieder Psalme, die uns überliefert sind, aber die jetzt nicht zu den 150 Psalmen in der Psalter gehören. Diese ganzen Psalmen sind von zwei großen Gedanken geprägt. Und das sind zwei Gedanken, die wir als Menschen ständig haben. Und das ist das Schöne dran an dem Psalter, dass es nichts ist, wo wir sagen, ja, da drückt uns Gott irgendwas auf, sondern da haben Menschen Texte geschrieben über Gott. Da haben Menschen Texte geschrieben, die ihre Not und ihren Dank ausdrücken. Und das ist diese zwei Sachen, die immer mitschwingen in dem ganzen Psalmen. Das sind zwei Gedanken, nämlich von Klagen und von Loben. Und manchmal kriegen wir das ja in unserer Welt nicht so zusammen. Wir schaffen es nicht zusammenzukriegen, dass da jemand ist, der Gott anklagt bis ins Letzte und sagt, Gott, wer bist du denn, dass du dein Wort brichst? Da sind Sachen drin, das würden wir uns nicht trauen, im Gebetsabend auszubeten. Und drei Verse weiter kommt, Gott, aber ich weiß ja, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, dass meine Seele ruhig wird bei dir. Und diese zwei Elemente von Danken und Klagen bringt der Psalm immer wieder zusammen. Und das sind zwei Dinge, die immer wieder auch Ausdruck brauchen in unserem Leben. Es braucht immer wieder diesen Ausdruck, dass wir Gott auch das, was wir an Schmerzen haben, das, was uns nicht gut tut, da, wo uns Menschen verletzt haben, dass wir das ausdrücken als Klage. Dass wir nicht dieses schöne christliche Wischiwaschi tun und ja, wir sind ja alle so heilig und ach, solche Gedanken hatte ich noch nie, dass ich mich aufgeregt habe über meinen Nachbar. Ich habe noch nie meinen Feinden gewünscht, dass sie ihnen alles abfällt, was sie so an Geschlechtsorganen haben. Das ist auch ein Psalm übrigens. So, also solche Sachen. Es gibt einen Psalm, wo einer betet, ich bete drum, dass die Kinder von den Ameisen zerfressen werden. So, also da haben Leute ihren tiefsten Schmerz ausgedrückt und wir als Christen, wir tun das manchmal so ein bisschen weichwaschen. Solche Gedanken sind doch nicht erlaubt. Der Psalm bringt uns was anderes bei. Das sagt, hey, bring deinen Schmerz, deine Klage zu Gott, aber komm immer wieder an den Punkt, ihm auch zu danken für das, was er Gutes tut in deinem Leben. Sag deiner Seele immer wieder, das sagt uns der David an ganz vielen Stellen seiner Psalme, sag deiner Seele, was Gott Gutes getan hat. Sprich's aus. Dieser Grundgedanke von Klagen und von Loben, von Danke sagen auf der einen Seite, von Ausdrücken, was für einen Schmerz man im Leben hat, auf der anderen Seite. Diese zwei Sachen, die tut der Psalm uns beibringen und zeigt uns, wie wir damit gut umgehen können. Beides muss raus, beides muss zu Gott, beides muss ans Kreuz, wird mir jetzt heute sagen als Christen. Beides muss ausgesprochen werden und darf nicht fromm geschluckt werden. Man hat diese Psalme lang hin und her diskutiert, in was für Gattungen gehören. Die hat versucht, sie in Strukturen zu pressen. Und wie gesagt, manche Psalme, die wehren sich richtig dagegen, weil die beim ersten Teil ganz üble Klage sind und am Ende kommt ein Riesendank raus. Und jetzt, sag mal, ist das jetzt ein Dank- oder ein Klagespsalm? So, also ihr merkt schon, es wird manchmal schwierig. Und am Anfang oder lange Jahre hat man in der Theologie gesagt, es gibt 5 Gattungen. Es gibt Hymnen, also Loblieder. Es gibt Klagelieder, Danklieder, wo man den Dank ausdrückt. Prophetische Psalme, die sich ganz oft darauf beziehen, was Gott in der Zukunft machen wird, dass er das himmlische Jerusalem, also da ist der Begriff Zion ganz oft, fällt da als dieses himmlische Jerusalem, das Gott irgendwann mal aufbauen wird. Und dann gibt es sogenannte Lehrpsalme, wo wir anhand von Texten, von Psalmen Dinge lernen sollen oder auch vor allem auch Kinder damals in der jüdischen Schule Dinge gelernt haben über diesen Psalm. Da gibt es eine ganz schöne literarische Gattung, nämlich die sogenannten Aleph-Bet-Psalme. Das heißt, das sind Psalme, die 26 Verse haben und jeder Vers fängt mit einem Buchstaben des Alphabets an. Also mit A, mit B, mit C und so weiter für unsere Übersetzung jetzt. Im Hebräischen, mit dem hebräischen Buchstaben, da wird das Alphabet von vorne bis hinten durchgegangen und jeder Psalm fängt dann mit dem jeweiligen Anfangsbuchstabe an, jeder Vers fängt mit diesem Buchstabe an. Eine richtig schöne Sache, um den Kindern einen Anreiz zu geben, diesen Text auswendig zu lernen und einen Anhalt zu geben, mit was könnte der nächste Vers beginnen. In den letzten 20 Jahren ist man in der Theologie davon weggegangen, so eine Einteilung der Psalme in Themenblöcke zu machen. Und mir ist mehr hingegangen zu dem Gedanken, wo hat dieser Psalm seinen Sitz im Leben? Und das finde ich ein total schöner Gedanke, weil es darum geht, an welcher Stelle meines Lebens kann der Psalm mich begleiten? Und wir werden sehen, dass es Psalmen gibt, die passen in dem Moment, wenn ich Gott loben will, wenn ich ihn preisen will. Dann gibt es eher Lieder, die Gebete sind, die das ausdrücken, was mich gerade umtreibt, was für eine Not ich habe. Es gibt Königslieder, die hatten ihren Sinn darin, dass der König David zum Beispiel oder König Salomo im Tempel, in der Liturgie Texte hatte, wo er als König gesungen hat. Also überall da, wo es nachher dann auch um Feinde geht, um Kriege geht, um die Macht, die Gott einem gegeben hat, zu leiten, da spüren wir raus, da spricht ein Führer seines Volkes, da spricht jetzt nicht ein normalsterblicher Priester, sondern das sind Texte da, die was mit Leitung des Volkes, mit dieser Königsherrschaft zu tun haben. Über die Zionlieder habe ich gerade schon gesprochen, dass ganz viel so prophetische Texte sind, prophetische Lieder, wie Gott sein zukünftiges Reich wieder aufbauen wird. Und wir haben da auch alles an Theologie drin in dem Psalmen. Wir haben eine Zukunftshoffnung drin, dass Leute sagen, ich weiß, wie schwer es gerade ist, aber Gott wird sein herrliches Zion mal aufbauen und dann wird alles gut sein, dann werden die Straßen voller Gold sein und ich werde derjenige sein, der dort ist bei Gott, der nah bei Gott ist, bis hin zu, dass es Texte gibt, die so eine Art, Zukunftsvorschau von wegen, ja, jetzt ist alles noch schlecht, aber am Ende wird's gut werden, ausdrücken. Also ganz unterschiedliche Theologien auch in diesen Zionsliedern. Lehrlieder habe ich schon gesagt. Und es gab zu verschiedenen Festen verschiedene Psalme, die gelesen wurden, die Feste, die Liturgie eines Festes gehört haben. Wenn Sie ein Dankfest haben, gab es 3 oder 4 Dankpsalme, die zu diesem Fest gelesen wurden, die da einen Part hatten in den Gottesdiensten, die da reingehört haben. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig für uns zu verstehen, ist es, wenn dann von dem Mahl gesprochen wird, wenn von dem Tisch gesprochen wird und das ein Psalm ist, der in den Kontext reinspricht, dass jetzt gerade hier ein Fest vorbereitet wird im Tempel, wo gefeiert wird, können wir den Psalm vielleicht nochmal anders verstehen, wenn wir verstehen, wo ist dieser Sitz im Leben? Okay, genügend Vorgedanken zu dem Psalm allgemein. Ich möchte mit euch jetzt einmal den Psalm 23 lesen. Und ich würde euch bitten, dass wir zusammen aufstehen, das hilft auch dem Kreislauf. Und ich würde es so machen, dass ich den ersten Text immer lese und ihr das Eingerückte mit mir lest. Wenn ihr es auswendig könnt, könnt ihr dazu die Augen schließen. Ich glaube, ganz viele von euch können diese Verse auch auswendig. Ansonsten lasst uns das miteinander lesen. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Amen. Setz dich bitte wieder. Es gibt so ein paar Details, die erspare ich euch jetzt über den Psalm. Der Psalm hat ein durchgängiges Metrum von 3 zu 2 und so über Gedichte und so Interpretationen. Das war bei mir ein traumatisches Erlebnis in meinem Deutschunterricht, daher lassen wir das lieber. Wie ihr schon wisst, dieser Psalm wurde von David geschrieben. David, der selber Hirte war, der als Hirtenjunge entdeckt wurde und dann zum König gekrönt wurde. Der selber wusste, was es bedeutet, draußen zu sein. Und dieser David singt ein Vertrauens-, ein Dankeslied. Sie hat einen Bekenntnisteil drin, wo er nachher über Gott was selber sagt. Und man geht davon aus, dass es oftmals ein Text war, der als ein Festmahl- und ein Dankesopfertext gelesen wurde, der in der jüdischen Liturgie einen Platz hatte, nach einem erfolgreichen Kampf zum Beispiel, nach einer erfolgreichen Prüfung, als dann im Tempel ein Festopfer gebracht wurde, dann wurde dieser Psalm mit reingenommen. Man weiß aus der frühjüdischen Geschichte, also das ist so die Zeit nach Jesus ungefähr, dass es im Kontext von Beerdigungen ganz oft gelesen wurde. Und das hat sich bis heute auch bei uns als Christen gehalten. Ich glaube, der Psalm 23 ist der mit am öftesten gelesene Vers bei uns auf Beerdigungen. Und es gab auch eine frühchristliche Tradition. Die ersten Christen hatten eine Tradition, dass die Leute, die in dem Jahr frisch getauft wurden, dass die in der Osternacht, bevor sie dann ins Abendmahl gegangen sind, als dann die Sonne aufging in der Osternacht, dass sie davor diesen Psalm 23 gebetet haben. Und gesagt haben, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das haben verfolgte Christen miteinander gebetet und hatten da diese Tradition, den Psalm 23 mit reinzunehmen. Wir haben in diesem Psalm 2 bis 3 Bilder, die ganz prominent da versteckt sind. Es gab lange Zeit Leute, die gesagt haben, es sind 3 Bilder. Ich glaube ehrlicherweise, dass es eher 2 sind. Dieser Vers 1 und 2 spricht ganz deutlich von diesem Hirten und von den Auen und von den Weiden und so weiter. Und dann kommt eine Phase, wo das durchs finstere Tal geht. Und manche sagen, da wechselt das Bild hin. Das Bild von Gott, vom Hirte zu einem Führer, zu einem Leiter, der mich beim Wandern durch meinen Lebensweg irgendwie begleitet. Ich glaube eher, dass es sich da um dieses typische Nomadensein als Hirten, ja, dass es sich darum geht, dass Hirten nichts war, was auf einer festen Weide irgendwie stattfindet, sondern dass die mit ihrer Herde auch gezogen sind, auch durch Täler gezogen sind, auch durch dunkle Täler gegangen sind. Und dass es immer noch dieses gleiche Hirtenbild ist. Was aber auf jeden Fall passiert ist, in Vers 5 wechselt das Bild hin zu was anderem. Da ist ein Cut in dem Psalm, den gucken wir uns gleich nachher nochmal an. Aber plötzlich ändert sich das Bild über Gott zu einem Gastgeber. Manche Ausleger reden von einem Wirt, das finde ich ein bisschen grob, aber lass uns mal von einem Gastgeber reden, der plötzlich einen Tisch aufbaut, der Leute salbt. Auch das gehört zur Gastfreundschaft dazu. Das war ein Ritual im Nahen Osten, das dazugehört hat, wenn dann ein hoher Gast kam, dann hast du dem Salböl gebracht und die Füße gewaschen. Das kennen wir aus den Evangelien. Dieses Gastgebersein Gottes an heiliger Stätte. Er empfängt uns im Tempel und da schwingen auch so Bilder von diesem Tempelasyl mit. So, da sind wir sicher, da können unsere Feinde uns nichts mehr haben. Wir werden versorgt im Tempel, da dieser Gastgeber, den Gott für uns darstellt. Und am Ende von Vers 6 gibt es dieses schöne Bekenntnis und ich werde für immer in dem Haus bleiben. Ich werde mich nicht entfernen von dir, Gott. Da fängt dann der Autor, der David, an, darüber zu sprechen, wie er zu Gott steht und was er machen wird. Und trotzdem haben wir manchmal von diesem Psalm 23 komische Bilder. Ich habe euch mal eins im Bild mitgebracht. Wir haben manchmal so idyllische Bilder von Jesus, der so ein Lämmchen streichelt und das sieht alles so schön aus und so weich gewaschen und hübsch. Aber darum geht's in Psalm 23 nicht. Wenn wir diesen Psalm mal ganz ehrlich lesen, da geht es darum, um Leute, die Erfahrung von Dürre machen, die Erfahrung von, dass es kein frisches Wasser gibt und dass Gott das Gegenteil macht. Dass er uns im Hunger und im Durst, dass er uns da versorgt. Es geht um ein Tal der Todesschatten, wenn man es richtig übersetzt. Da gibt's richtig Tod und Kampf. Es gibt Feinde, die einen angreifen wollen und die einen bedrohen und man gerade noch so Asyl findet im Tempel. Der Psalm ist kein weich gewaschenes Evangelium, sondern da geht's um eine Erfahrung von Feinden, von Kampf, von Tod, von Dürren, von Hunger. Und die schwingen alle mit in diesem Hirtenbild, dass Gott uns da drin empfängt, dass Gott uns da drin führt. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie ich fühle mich nicht so als Lamm, das gerade von Jesus gestreichelt wird, sondern in meinem Leben fühlt sich's gerade anders an. Der Psalm spricht eigentlich eher zu dir als zu diesen Leuten, die sich so als Lamm fühlen, die gerade gestreichelt werden. Und ich habe vorher schon verraten, dass es eine Besonderheit gibt. In dem Psalm gibt es einen Wechsel in der Ansprache. Am Anfang ist ganz viel, er führt mich auf rechte Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dann wechselt es plötzlich zum Du. Dann spricht der Beter plötzlich ihn mit einem Du an. Du bist bei mir. Du begleitest mich. Plötzlich wird's näher, wird's intimer, wird's persönlicher. Und das ist so was Schönes, was dieser Psalm auch hat. Man hat sich schon überlegt, ob es da Brüche gibt und ob da zwei Psalmen vielleicht zusammengemischt wurden und so. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube einfach, dass der David in dem Thema drin plötzlich einen Wechsel vornimmt. Sagt, hey, ja, ich bin ein Teil seiner Schafherde. Ich bin eins von vielen Schafen, die Gott hat und wo er mich führt und leitet. Und dann macht er diesen Wechsel so und trotzdem siehst du als gute Hirte mich persönlich. Du siehst mein Leben. Du kennst meine Sorgen, meine Nöte. Du siehst die Bedrohungen, vor denen ich stehe. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich finde diesen Wechsel so schön und ich hoffe, wir werden das, auch wenn wir an die Stellen kommen, werden wir merken, was plötzlich auch von der Intention des Psalmes sich ändert an der Stelle. Und die zweite Besonderheit, die dieser Psalm hat, Reinhard hat da heute schon ein bisschen gespoilert, dass Jesus nachher sagt, ich bin doch der gute Hirte. Und wisst ihr, wie der Psalm von David überschrieben wurde? Der gute Hirte. Das heißt, Jesus sagt nachher, das, was ihr da schon immer auswendig gelernt habt, immer schon gebetet habt als Psalm, das bin ich, das ist mein Charakter, das ist mein Wesen. Und als ihr seit 1000 Jahren dem Psalm 23 in eurem Gottesdienst gelesen habt, habt ihr seit 1000 Jahren einen Blick auf das, wie ich als der Messias sein werde. Und wenn wir jetzt zusammen Psalm 23 lesen und so einen alten Text, der jetzt 3000 Jahre alt ist, dürfen wir immer noch einen Charakterzug Gottes schon da drin entdecken und dürfen sehen, wie der Messias ist, wie Jesus zu uns ist, wie Jesus auch mit dir und mir umgehen will, wie er in unser Leben hineinleiten will. Wir lesen einen alttestamentlichen Text, ja, aber wir lesen auch was über Jesus da drin. Und das dürfen wir mitnehmen. Mögt ihr nochmal aufstehen? Wollen wir nochmal beten, bevor wir dann in Du bist, der Herr ist mein Hirte gehen? Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er erquicket meine Seele. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, denn du bist bei mir. Du bereitest vor mir einen Tisch. Du salbest mein Haupt mit Öl. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Amen. Wie versprochen, nach einer kurzen 25-minütigen Einführung in die Psalme und ihre Theologie, gucken wir uns jetzt als letztes noch die ersten 5 Worte an dieses Psalmes. Der Herr ist mein Hirte. Und ich hatte vor 2 Wochen Gespräch mit der Rose, die mir erzählt hat, jedes Wort davon hat Kraft, du musst jedes Wort predigen. Ich sage, das mache ich. Man könnte es übersetzen, wenn man es aus dem hebräischen Kontext übersetzt, mit solange Jahwe mein Hirte ist oder weil Jahwe mein Hirte ist, und wir wissen, wie es nachher weitergeht, werde ich keinen Mangel haben. Und das ist dieser Text, der am Anfang beginnt. Der Herr, das, was Luther als Herr übersetzt, ist dieser Gottesname oder dieses Akronym, das wir als den Gottesnamen Jahwe mittlerweile lesen. Das war den Juden so heilig, dass wir nicht mal bis heute wissen, wie das richtig ausgesprochen wird. Was in dem Text steht, sind 4 hebräische Buchstaben, die dieses JHWH ausdrückt. Und wir wissen noch nicht mal, wie die Konsonanten dazwischen sind, weil sie es nicht mehr ausgesprochen haben über Jahrhunderte, Jahrtausende, weil sie so einen Respekt hatten vor diesem Namen Gottes. Sie haben es übersetzt. Sie haben es übersetzt mit Adonai, das ist Hebräisch für der Herr, oder Hashem, der einfach nur heißt der Name. Sie haben es nicht gewagt, diesen Namen Gottes auszusprechen, weil es ihnen so heilig war. Und dieser Herr, ich habe eine Geschichte mit meinen Jungs da immer im Kopf. Meine Jungs haben beim Spielen oft drüber gestritten, wer darf bestimmen, wie die Regeln sind beim Spielen. Und haben drüber gestritten, wer der Bestimmer sein darf. Und dieses Wort Bestimmer ist mir so arg in den Kopf gekommen, als ich über dieses der Herr nachgedacht habe. Er ist der Herr. Er ist der eine Herr über mein Leben. Er ist derjenige, der über mein Leben bestimmen darf. Und es gibt nur einen richtigen Herrn über mein Leben. Wir haben im Juni über Götzen, habe ich eine Predigt über Götzen gehalten, was so alles den Platz einnehmen will, was alles Herrschaft über mein Leben haben will, wo alles Dinge sein wollen, die mein Leben beeinflussen wollen. Und das sind alles falsche Herren. Er ist der Herr, der richtige Herr über mein Leben. Er ist dieser Jahwe, er ist dieser Gottesname, der mir so heilig ist, der mir so besonders wird in meinem Leben, der über mein Leben bestimmen soll. Es gibt nur diesen einen echten. Alles andere ist billiger Abklatsch und alles andere schadet mir. Und nur der eine ist auch dieser gute Hirte, dieser gute Herr, der mir gut tut in meinem Leben. Alles andere macht mein Leben kaputt und zieht Energie aus meinem Leben. Wenn ich falsche Götzen in meinem Leben behalte, das wird mir schaden, das wird mir nicht gut tun. Ich finde auch, dass da schon so eine Wertung drin liegt, auch eine Hierarchie von mir und ihm. Er ist der Herr, er ist Jahwe, er ist Gott, er ist mein Hirte und ich bin sein Schaf. Ich habe ein Buch gelesen in der Vorbereitung von einem Pastor, der davor 30 Jahre Hirte war und Schafherden gezüchtet hat in Australien. Und der sagt, Schafe sind strohdumm. Schafe gibt's nicht in der Wildnis. Schafe können wild nicht überleben, weil die einfach zu doof sind. Die würden sterben, wenn es keinen Hirte gibt. Denn Schaf schafft es, dass sich ihre Hufe nicht abarbeiten, sondern dass die Hufe so stark wachsen, dass wenn nicht regelmäßig die Hufe geschnitten werden, dieses Viech einfach nicht mehr laufen kann. Ein Schaf schafft es, sein Fell wächst so weit, dass das Viech so schwer wird, dass wenn es sich hinlegt, nicht mehr aufstehen kann und liegt dann auf dem Bauch, bläht sich auf bis zu dem Moment, dass so ein Schaf stirbt, wenn man es nicht wieder nach vorne dreht. Die sind einfach nicht lebensfähig. Ziegen kriegen es hin, auf eine Weide zu gucken, oh, das sind Herbstzeitlose, die fresse ich nicht. Ein Schaf blickt das nicht. Wenn du auf einer Weide nicht die giftigen Sachen rausklaubst, frisst das Schaf die giftigen Sachen weg. Ein Schaf ist komplett abhängig von seinem Hirten. Und wie witzig, dass Gott sagt, hey, ihr seid meine Schafe. Glückwunsch. Ich glaube ehrlicherweise, das kann uns was drüber lehren, dass wir ohne Gott nicht lebensfähig sind. Dass wir ohne Gott, ohne den Hirten, der uns versorgt, der uns zeigt, wo gute Weiden sind, wo keine giftigen Pflanzen sind, der uns zeigt, wo gutes Wasser ist und kein Brackwasser ist, der uns Hufpflege verpasst, der uns ab und zu mal das Fell schert, dass wir diesen Hirten brauchen, dass wir total abhängig sind davon, dass wir ohne ihn sterben würden. Wie schön, dass wir keine Ziegen sind, die wild wären, die ohne Gott leben können, sondern dass wir Schafe sind, die abhängig sind. Wir brauchen ihn, der Herr. Und das zweite Wort, das ich mir durch angucken will, ist das ist. Der Herr ist mein Hirte. Das Wort ist in, jetzt kommt wieder ein bisschen Deutschunterricht, das ist in der Gegenwart geschrieben. Er ist jetzt hier. Gott ist jetzt hier und hat jetzt die Herrschaft über mein Leben. Ich muss nicht aus der Vergangenheit leben, was ich früher mal mit Gott erlebt habe. Ich muss nicht daraus leben, was er in Zukunft mal vielleicht für mich machen wird, sondern Gott sagt, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt dein Hirte. Ich bin jetzt dein Herr über dein Leben. Und manchmal fällt uns das so schwer, das zu glauben. Wir glauben manchmal nicht dran an Gottes Gegenwart. Wir beten manchmal, dass Gott kommt und dass Gott sich offenbart und sich zeigt. Hey, und wenn wir ernsthaft drüber nachdenken, Gott ist da. Gott spricht aktuell in dein Leben, in mein Leben. Er hat jetzt die Herrschaft über dein Leben. Seine Gegenwart über uns ist was Besonderes, was wir immer wieder wertschätzen dürfen, immer wieder sagen dürfen, auch bewusst machen dürfen. Gott ist jetzt mit mir unterwegs. Er will jetzt in mein Leben hineinsprechen. Nicht in Zukunft und nicht nur in der Vergangenheit. Auch da ist er da, aber gerade jetzt ist er da. Und manchmal müssen wir das hören. Manchmal müssen wir das verstehen. Manchmal fühlt es sich nicht so an. Aber das ist alles egal. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, können wir beten, der Herr ist mein Hirte. Und er ist es jetzt gerade, in diesem Zeitraum, in diesem Moment. Egal, ob ich gerade auf einer frischen Weide stehe und frisches Wasser habe, ein tolles Quellwasser, oder ob ich gerade im Tal der Todesschatten bin. In beiden Fällen ist er hier und ist bei dir. Und das darf in mein Herz fallen, das darf mich bewegen. Ich möchte mit euch das Mein angucken. Der Herr ist mein Hirte. Und da gibt es eine lustige Geschichte in unserer Welt. Wir reden oft von meinem Gott. Das wird so personalisiert, mein Glaube, meine Wahrheit, mein Verständnis von Gott. Oft ist es so das Gefühl, Gott gehört mir, und manche Leute beten dann auch so in eine Richtung, so, hey, mein Papa Gott und so, und du, der du dich so gut um mich kümmerst. Und klar, unser Glauben hat was Persönliches. Unser Glauben hat was davon, dass Gott persönlich dein Hirte ist und sich um dich kümmert. Aber dieses Mein verstehe ich aus dem Text anders. Nämlich, ich verstehe es als Eigentumsformel. Er ist mein Hirte, weil ich sein Eigentum bin, weil ich sein Schaf bin. In dem Buch über den australischen Hirten, der hat erzählt, als der seine erste Schafherde bekommen hat, kam sein Nachbar aus dem Haus und hat ihm ein scharfes Messer in die Hand gedrückt und sagt, leg los. Und er war erst ganz verwirrt, was er jetzt machen soll. Und dort gab es die Tradition, um die Schafherden nicht durcheinander zu bringen, dass jeder Hirte eine eigene Markierung an dem Ohr des Schafes gemacht hat. Das heißt, den Schafen wurde am Ohr eine kleine Markierung ins Ohr reingeritzt, um zu zeigen, dieses Schaf gehört zu der Herde von mir. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das auch diese Zugehörigkeit zu Jesus ist. Nicht er trägt unser Zeichen, sondern wir tragen sein Zeichen. Wir tragen sein Kreuz in uns. Wir tragen das in uns, dass wir sein Zeichen tragen und deshalb wissen, wir gehören zu diesem Hirten. Und natürlich kümmert er sich um mich persönlich, aber wir sind sein Eigentum und nicht andersrum. Er gehört uns nicht, sondern wir gehören ihm. Und das immer wieder auszusprechen und zu sagen, mein Leben gehört dir, Jesus. Du bist der Herr über mein Leben. Du bist mein Hirte. Du wirst mich gut führen und leiten. Du wirst mich versorgen. Aber auf der anderen Seite, ich gehöre dir. Ich bin nicht frei, sondern du bist derjenige, dessen Eigentum ich bin. Und als letztes der Hirte. Für mich schwingen da ganz viele Worte mit. Versorger, Kümmerer, Beschützer. Ein Hirte kennt sein Schaf von der Geburt bis zum Tod. Er ist beim Geburtsvorgang dabei, er ist wahrscheinlich auch dabei, wenn sein Schaf stirbt. Und wir haben manchmal so dieses romantische Bild, darüber habe ich ja schon gesprochen, in der ganzen nahöstlichen Kultur, also nicht bloß in Israel, sondern auch außenrum, war der Hirte aber auch immer auch ein Königsbild. Das heißt, Könige haben sich als Hirten ihres Volkes in dieser nomadischen Kultur bezeichnet. Da schwingt immer auch Macht mit, da schwingt auch immer Führung und Leitung mit. Also es ist nicht bloß so ein romantisches, ich streichle mein Lamm-Bild. Und Reinhard hat uns ja schon Johannes 10 vorgelesen. Jesus beschreibt sich als, ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen kennen mich. Sie kennen meine Stimme. Da wird beschrieben, wie dieser Hirte ist, zu dir und zu mir, wie Jesus mit mir umgeht, wie Jesus auch mit mir unterwegs ist. Ich finde es so schön, dass wir einen guten Hirten haben und dass wir einen Hirten haben, der sein Leben opfert für dich und für mich. Ich weiß nicht, welches dieser Sachen für dich heute ist, was du mitnehmen kannst, wo du nochmal neu klar machst, dass er der Herr über dein Leben ist, wo du nochmal neu dir klar machst, dass er jetzt da ist, er ist dein Hirte, er ist jetzt in der Gegenwart hier, wo nochmal neu dieses Verhältnis zwischen ihm und dir klar wird. Du bist sein Eigentum, du hast sein Zeichen am Ohr. Du hast dieses eingeritzte Ohr und sagst, hey, ich gehöre zu dieser Herde von Jesus. Und er ist dein Hirte, er ist dein Beschützer, dein Kümmerer, dein Versorger. Er ist aber auch derjenige, der die Macht über dein Leben hat, der dich führen und leiten darf, indem du dein Leben anvertraust, indem du sagst, da wo du hingehst, da will ich auch hingehen und da werde ich hingehen. Und dein Stecken und Stab werden dafür sorgen, dass ich da hingehe. Ich finde es so wichtig, dass wir an der Stelle Gott auch reagieren. Und nehmt euch diese 4 Sätze kurz mal mit und fragt Gott einfach, was willst du heute nochmal neu wichtig machen in meinem Leben? Was musst du heute hören? Was brauchst du für diese Woche, was dir Kraft gibt? Von diesem, der Herr ist mein Hirte. Was kannst du mitnehmen und mitbebeten in den nächsten Tagen? Wo kannst du an eine Stelle gehen und sagen, Herr, erklär es mir neu, sprich du neu, offenbar du dich da neu, red du neu in mein Leben an der Stelle. Wir werden jetzt gleich ins Abendmahl gehen. Und ich möchte dich einladen, dass er auch im Abendmahl darauf reagiert. Wir feiern diesen Hirten, der sein Leben für uns gelassen hat. Das feiern wir im Abendmahl. Wir feiern diesen Hirten, der ans Kreuz gegangen ist und sich hat hinschlachten lassen dafür, dass wir Leben haben. Ich glaube, es lohnt sich, sich diesem Hirten immer wieder neu anzuvertrauen. Und ein so eine Anvertrauungsebene ist, dass wir im Abendmahl uns daran erinnern, was er für uns getan hat. Amen.